Clara.
Christian.
Ist Energie auch Geopolitik? Also Energiepolitik, ist das Geopolitik?
Ja klar, war es schon immer und wird es wohl auch immer bleiben. Der Zugang zu Gas, zu Öl, war es in der Vergangenheit. Und heute würde ich sagen, auch der Zugang zu kritischen Rohstoffen, die man braucht, um Solarpaneele zu bauen.
Also die Energiewende ist deiner Meinung nach auch Geopolitik?
Auf jeden Fall. Also man sieht es ja auch schon, es gibt verschiedene Erfolgsgeschichten, zum Beispiel aus Pakistan, wo sie gesagt haben, na gut, wenn wir kein Öl und kein Gas mehr bekommen, dann bauen wir eben Solarpaneele aus. Man sieht auch, dass China gerne unterstützt, um dann eben auch seine eigenen Elektroautos zu verkaufen. Also das hängt alles unmittelbar miteinander zusammen.
Genau, die haben, glaube ich, auch auf Kuba jetzt viele Solarpaneele nicht mal verkauft, glaube ich, sondern tatsächlich verschenkt, wo man ja auch schon diesen geopolitischen Aspekt des Freundschaftenschließens erkennt.
Gleichzeitig sprechen Russland und China trotzdem auch noch über eine Gaspipeline. Also die Player wissen schon genau, wie sie das Ganze für sich nutzen können.
Ja, ich bin auch deiner Meinung, weil ich glaube auch, weil du Russland erwähnt hast, ich glaube, die Ukraine ist auch so ein Paradebeispiel für Geopolitik, wie man sich mit Energie unabhängig machen kann. Und wenn man über die Ukraine und Russland spricht, dann kommt man natürlich auch sehr schnell nach Deutschland wieder zurück. Wir haben ja auch gelitten unter den russischen Gaslieferungen beziehungsweise dem Ausbleiben der Gaslieferungen. Da gibt es viele spannende wirtschaftliche und politische Fragen, die eng mit der Energiewende verknüpft sind, nicht nur auf deutscher, sondern auch auf globaler Ebene. Und darüber sprechen wir jetzt bei uns im Klimalabor mit Maria Pastukova. Sie arbeitet für die unabhängige Denkfabrik E3G und leitet dort das Forschungsprogramm zur globalen Energiewende, beschäftigt sich also mit Fragen zu Energiediplomatie, Energiesicherheit und auch der Geopolitik der Energiewende. Und sie sagt, Regionen wie Europa, die verlieren auch dort an Einfluss. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Maria Pastukova.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Und bevor es losgeht, erstmal hallo auch von mir. Und wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau. Maria Pastukova, haben Clara und ich das gerade richtig dargestellt? Die Energiewende ist auch Geopolitik.
Auf jeden Fall. Energiewende wie Energiesysteme generell sind kapitalintensive, infrastrukturreiche Projekte, die zum Teil grenzenüberschreitend sind, zum Teil liegen sie in nationale Macht der Länder und sind unmittelbar mit den Machtverhältnissen zwischen den Ländern verbunden. Daher ist Energiewende sowie auch das alte, sagen wir mal, Öl- und Gasbasierte oder Kohle-, Öl- und Gasbasierte globale System geopolitisch.
Und dort, das haben Sie im April haben Sie das geschrieben auf LinkedIn, dort verschieben sich die Zentren. Wer waren denn die bisherigen Zentren und wer sind die neuen?
Tatsächlich kam die globale oder die Weltenergieagentur mit einem Bericht raus, wo die Trends des vergangenen Jahres aufgelistet haben. Und da sieht man tatsächlich, dass die klassischen Zentren der Energiewende, die ja die OECD-Staaten, also Europa, USA und dann vermehrt China gewesen sind, vor allem in den frühen 2000ern, China kam dazu dann natürlich in den 2010er und jetzt sind die der globale Marktführer, die vor allem die OECD-Staaten, also Europa und USA, zurückgehen. Und neben China neue Zentren der Energiewende erscheinen, vor allem in Asien. Und dort sieht man tatsächlich, dass es nicht nur um die Dekarbonisierung der Energiesysteme in diesen Ländern geht, sondern auch um die Schaffung der Wertschöpfungsketten, der eigenen Wertschöpfungsketten, um Knüpfung der Beziehungen zu den anderen Energiewendemächten, vor allem China und Indien. Also man sieht tatsächlich Geopolitik im Geschehen, nicht in Europa.
Nur damit wir das nicht komplett vermischen, oder ich jedenfalls nicht, wir sprechen einmal über Energiepolitik und einmal über die Energiewende. Energiepolitik, sagen Sie, ist auch natürlich Geopolitik. Da geht es um die klassischen Zugänge zu fossilen Energien insbesondere, wenn ich Sie richtig verstehe. Und bei der Energiewende, da verschiebt sich jetzt etwas mehr als in der klassischen Energiepolitik.
Also ich würde sagen, die Verschiebung ist in beiden Welten sozusagen. Und Energiepolitik für mich schließt Energiewende mit ein, weil für Energiewende braucht man genauso den Zugang zu Wertschöpfungsketten, zu Ressourcen sowie auch zu den zu den Teilen der Energiesysteme, sei es Solarpanels oder Verbundnetze oder Wechselrichter zum Beispiel, bei Energiewende im Sinne von Dekarbonisierung der Energiesysteme oder dem Wechsel von den alten auf fossilen basierten Energiesystemen zu den neuen, verschiebt sich ebenso einiges. Und man sieht tatsächlich, dass zum Beispiel Südostasien eine der auffälligsten neuen geopolitischen Cluster werden, was mehrere Technologien angeht. Zum Beispiel die EV, also elektromobile Verkäufer in Südostasien, haben sich letztes Jahr mehr als verdoppelt, allein in dem einen Jahr. Der EV-Anteil an neuen Wagen lag bei knapp 20% und das ist nur 8% unter dem, was in Europa schon seit Jahren so ungefähr das Plateau ist, angeführt von Ländern wie Vietnam, Indonesien und Thailand. Also wir reden nicht mehr mal über China, sondern ganz andere Länder.
Und dort schafft man es, dass sich E-Autos viel besser verkaufen als in Deutschland inzwischen, oder? Was ist dann die Botschaft, die Sie daraus ziehen?
Das kommt auf das Land an natürlich. Vietnam zum Beispiel ist der absolute Führer. Die haben auch eine eigene EV-Marke, Vintech heißt die, glaube ich. Und dort lag der EV-Verkauf 2025 bei fast 40% der Neuwagenverkäufe. In Deutschland ist dieser Wert, glaube ich, so um die 30%. Also ein bisschen über dem europäischen Durchschnitt, aber nicht ganz so hoch. Manche Länder haben einen niedrigen Anteil, Thailand zum Beispiel 25% der Neuwagen. Aber auf der im regionalen Durchschnitt wächst dieser Verkauf rasant, wobei es in Europa relativ platt bleibt. Also man sieht einfach den Trend und dass diese Region Europa relativ bald wahrscheinlich überholt.
Ist das denn, also sind das tatsächlich Autos? Weil ich weiß, dass auch Clara und ich darüber schon gesprochen haben. E-Mobilität gibt es ja tatsächlich anders als Verbrennerautos in allen Farben und Formen. Es gibt ja E-Bikes, es gibt die kleinen Scooter. Mhm. Wird das alles unter Elektromobilität zusammengefasst oder sind das tatsächlich immer Autos, also E-Autos, die sich dort gut verkaufen inzwischen?
Ja, tatsächlich geht es da um Electric Vehicles, also alles, was auf Rädern sich nach vorwärts bewegt. Das können auch Scooter sein, das können Personenwagen sein. Und das Mobilitätsmodell ist je nach Land unterschiedlich. In Thailand sind die Scooter zum Beispiel mit die dominante Art, sich fortzubewegen. Hm. In Indien ist es auch ganz, ganz dominant. In den Ländern wie der Türkei zum Beispiel, das ist kein klassischer Südostasien-Fall, ist natürlich kein Südostasien-Land, aber da ist der Anteil an EV-Autos tatsächlich sehr stark gestiegen mit Togg als eigene Industrie, Anker, Industrie-Brand, weiter vorn. Also ja, je nach Land unterschiedlich.
Und woran liegt das in diesen Ländern? Ist das eine politisch gesteuerte Maßnahme, so wie ja auch in Deutschland mit großen Förderprojekten, oder entscheiden sich die Leute einfach dafür, weil es das bessere Angebot ist?
Bei diesen Ländern geht es vor allem um die wirtschaftlichen Faktoren. Viele von denen oder die meisten von denen sind extrem abhängig von den Öl- und Gasimporten. Für die Mobilität sind ja Ölimporte und Ölprodukte extrem wichtig. Diese Länder, viele der Länder sind natürlich von den Lieferungen aus Mittlerem Osten extrem abhängig. Heutzutage ist es nochmal hat einen ganz anderen Kontext. Die Daten, die ich gerade habe, sind vom letzten Jahr. Also da ist die Krise in der Hormuzstraße noch nicht mit drin. Aber ich würde sagen, diese Trends werden nochmal stärker, weil diese Länder schon in den letzten Jahren versucht haben, von den teuren Importen von Öl wegzukommen. Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass die Elektroautos viel günstiger geworden sind in den letzten Jahren. Viele davon sind aus China geliefert, aber einige Länder wie Vietnam zum Beispiel oder eben die Türkei haben eigene Produktion. Und für viele dieser Länder ist es auch mit dem Ausbau der heimischen Industrie verbunden. In Thailand, die waren schon immer ein alter Autohub. Jetzt rüsten sie die eigene Autoindustrie.
Mit alten Autos, oder habe ich sie gerade richtig verstanden?
Die waren früher ein Auto, also sie haben schon viele, schon immer, hatten ja immer eine stärkere Autoindustrie, haben auch viele Autos in der Region gehandelt. Und jetzt rüsten sie sich auf EVs, weil das deren wichtiger Industriesektor sind, die möchten den behalten. Natürlich ist das auch stark durch chinesische Investitionen getrieben, China nimmt daran teil, aber mit reale lokale Produktion und Exportambitionen. Also in vielen Ländern ist es Industriepolitik plus ein Versuch, günstigere Fortbewegungsmethoden für die Bevölkerung zu schaffen und von den Importabhängigkeiten wegzukommen.
Das klingt ja geradezu nach so einer märchenhaften Aufstiegsgeschichte oder Unabhängigkeitsgeschichte auch für diese Länder. Aber wie stark ist die Rolle Chinas bei diesem Wandel? ist das eine, im Endeffekt eine neue Abhängigkeit? Weil das ist ja auch das, wovor wir in Europa immer wieder waren, auch bei der Energiewende, was auch die USA immer wieder sagen, warum sollten wir uns jetzt dann von neuen Energieformen abhängig machen, die eben massiv von China getrieben werden?
Also der industrielle Aufstieg in der Region ist generell sehr China getrieben. Die chinesischen Investitionen sind sehr stark drin, vor allem in diesen zukunftsfähigen Bereichen. Man sieht natürlich auch Japan, zum Beispiel im Rahmen von den Initiativen wie ASIC, der Asian Zero Emissions Community, versuchen eigene Industrie ins Ausland zu exportieren. Japan macht es aber vor allem mit der Kohle- und Gasindustrie, wo die Nachfrage zu Hause nicht mehr so stark ist, versuchen sie halt, die dann in die Region zu verfrachten. China investiert in die Bereiche, wo China stark ist, und die ist eben sehr stark in Bereichen der sauberen Energie. Es ist hart zu beurteilen, wie geopolitisch abhängig das die Länder macht, weil da sind die nicht technologisch abhängig, sondern im Sinne von Investitionen. Also China investiert, diese Länder bauen dann darauf ein Industriecluster, natürlich kreiert das schon stärkere Beziehungen, stärkere Abhängigkeiten zwischen den Ländern, aber es geht nicht um diese Cyberrisiken oder technische Risiken, die wir jetzt in Europa besprechen, zum Beispiel, wenn wir abhängig von europäischen, von chinesischen Technologien gewesen wären. Dann müsste man aber auf jeden Fall nuancieren, dass China-Risiko, wenn es Technologien angeht, ist am ehesten dort kontrollierbar, wo die Technologie passiv austauschbar und standardisiert werden kann und nicht tief in kritische Steuerungssysteme eingebettet ist. Also Dinge, die wie Solarmodule zum Beispiel, die sind austauschbar, Risiko liegt eher in der Lieferabhängigkeit. Also wenn China sagt, okay, jetzt haben wir ein Embargo auf Solarmodule, jetzt bekommt Europa keine mehr, dann haben wir ein Problem mit dem weiteren Ausbau, aber keinen Kollaps des Systems, weil wir ja Module schon installiert haben, müssen dann in 20, 30 Jahren nachdenken, was wir mit dem machen. Also es geht eher darum, dass man
aber es ist ja nicht nur
gut kontrolliert.
Also ja. Es ist ja nicht nur die Technologie sozusagen am Ende oder das Gerät, sondern es sind ja auch die Rohstoffe, jedenfalls wenn wir die Debatte so verfolgen, bei denen China einfach extrem dominant ist. Oder sind da, wenn wir jetzt einmal Deutschland rausnehmen, da ist relativ klar, dass wir nicht so viele von diesen Rohstoffen haben und verschiedene Partner brauchen. Aber was ist mit diesen neuen Zentren, die Sie beschrieben haben, also Südostasien insbesondere oder auch die Türkei, könnten die auch eigene Lieferketten von A bis Z sozusagen erstellen mit den Rohstoffen?
Also ich würde sagen, China ist der Einzelfall eines sogenannten Electrostate, Elektromacht, der die Wertschöpfungsketten von Rohstoff an bis hin zu Hightech-Technologie aufgebaut hat und volle Kontrolle tatsächlich. Das ist kaum noch möglich, würde ich sagen, weltweit, einfach weil die Skalenwirtschaften nicht mehr vorhanden sind, weil das 2-3 Jahrzehnte dauert, das überhaupt aufzubauen. Das hat China ja gemacht. Und weil das zum Teil einfach nicht mehr effizient gewesen wäre. Teils ist das in der Region auch vorhanden. Indonesien zum Beispiel verfügt über eine sehr starke Rohstoffbasis. Nickel ist zum Beispiel eine der kritischen Rohstoffe, die in vielen dieser Technologien gebraucht werden. Haben aber auch eigenen Batterie- und EV-Cluster, das durch chinesische, aber auch zum Beispiel koreanische Investitionen unterstützt wird. Also es ist nicht nur China, das einsieht, dass andere Länder über Rohstoffe und Industriecluster verfügen, sondern auch andere asiatische Mächte, und die investieren dann auch stark. Es gibt auch andere Länder, die bestimmte Ressourcen kontrollieren oder die Zugriff zu bestimmten Ressourcen haben. Viele dieser Länder sind nicht in Asien, zum Beispiel in Afrika oder Lateinamerika. Da ist China auch fast überall drin. Also die kooperieren sehr stark mit Chile zum Beispiel, mit vielen anderen Ländern in Lateinamerika. Russland ist leider auch ein großer Lieferant der kritischen Rohstoffe. Nickel ist eine dieser Rohstoffe. Palladium, viele seltene Erden, Uranium, wenn es um Atomkraftwerke geht. Und bei den Rohstoffen, ja, die Abhängigkeiten sind tatsächlich da, was Rohstoffgewinnung angeht. Die viel stärkere Abhängigkeit und ein größeres Risiko ist bei den Verarbeitungskapazitäten, weil Rohstoff an sich, seltene Erden an sich, sind in den Wertschöpfungsketten weiter nach oben relativ nutzlos. Ein nicht verarbeitetes Stück seltene Erden ist einfach nur ein Stein. Um diese zu verarbeiten und tatsächlich für die Technologien relevant zu machen, muss Verarbeitungskapazität aufgebaut werden. Und das dauert im Durchschnitt bis zu 7 Jahre. Die Verarbeitung ist an sich relativ toxisch. Also deshalb ist es ja in Europa auch so eine umstrittene Frage, wo und wie man Lithiumkapazitäten, Verarbeitungskapazitäten aufbaut und für andere Materialien. Das ist das größere Problem, weil die Rohstoffe an sich bräuchte man jetzt nicht unbedingt zum Beispiel für europäische Wertschöpfung und der Herstellung der Batterien oder andere Technologien. Man bräuchte die verarbeitenden Materialien. Und da ist dann für Europa zum Beispiel die Frage, machen wir das zu Hause, nur zu Hause, oder knüpfen wir strategische Partnerschaften mit anderen Ländern, zum Beispiel in Afrika, die auch nach Alternativen zu China suchen und zum chinesischen Businessmodell, oder in Asien und in Lateinamerika. Da ist Europa nicht nur auf sich selbst gestellt, da könnte es auch weiterschauen.
Wie bewerten Sie denn diese europäische Strategie? Oder das ist ja jetzt nicht nur die europäische Strategie, sondern es gibt ja diese neue Runde oder neue Gruppe der Mittelmächte, die jetzt alle zusammenarbeiten wollen. Da sind viele europäische Staaten dabei.
Zumindest Kanada, den Aufruf gibt es.
Genau. Ja. Und Brasilien gehört, glaube ich, auch mit dazu, Australien. Und man muss ja nicht alles alleine machen. Man kann sich ja tatsächlich nach wie vor in so einem, ja, doch ein System, das eher Freihandel global schätzt, irgendwie die Aufgaben untereinander aufteilen. Ist das Ihrer Meinung nach umsetzbar, so dass das einerseits überhaupt funktioniert und B, aber auch finanziell, also jetzt nicht zu teuer wird, als die Dinge einfach von China einzukaufen?
Auf jeden Fall. Zumal Europa steht natürlich jetzt zwischen drei nicht so guten Optionen, und zwischen denen muss man navigieren, und das ist durchaus möglich. Die Optionen sind einmal versuchen, alles
alleine
in
zu
Europa
machen.
Aufzubauen. Das ist natürlich extrem kostspielig und das dauert. Andere Option ist, oder eine andere extreme Option ist komplette Offenheit gegenüber China und dann Zufluss an günstigen Technologien, aber dann auch die Abhängigkeit, die damit herkommt. Und die dritte Option wäre, die Energiewende zu verlangsamen und tatsächlich in dem System zu bleiben, in dem wir heute sind. Alle drei sind riskant. Die dritte Option vielleicht am riskantesten, zumindest in dem heutigen Kontext, wo wir die Öl- und Gaspreise auf
das
dem heutigen
aus
Niveau
beiden
sehen, tatsächlich.
Mhm. Scheint aber das zu sein, was gerade politisch
nicht zu negativ
der gangbare. Nein, das möchte ich nicht, gar nicht. Man muss ja die Probleme benennen, ja, um vielleicht eine Lösung zu finden. Aber es scheint ja im Moment eher der Weg zu sein, wenn wir jetzt insbesondere die deutsche Energiepolitik beobachten, ist ja eine Verlangsamung der Energiewende, auch wenn es nicht so genannt wird, aber ein Angleichen des Tempos, ja, ist ja im Moment das, was da vorherrschend ist. Und da glauben Sie, steckt auch so ein bisschen die Frage dahinter, dass man nicht genau weiß, wie man es anders lösen soll?
Also ich glaube, die Wege sind alle bekannt. Das ist eine politische Entscheidung des heutigen Energieministeriums und der Energieministerin, diesen Weg zu beschreiten. Ich würde diesen jetzt nicht unbedingt bewerten, aber was ich sagen würde, ist, wenn wir zum Beispiel die USA, Deutschland, ein paar andere europäische Länder anschauen, die auch in der heutigen Krise versuchen, ans alte System zu halten. Das Risiko ist ja nicht nur, dass man sich diesem extrem fragilen System aussetzt, und wir wissen nicht, wie es weiter mit der Krise geht, und ob weiterhin ein Zehntel des globalen Öls und ein Fünftel des globalen Flüssiggas vom Markt fehlt, sondern wir wissen auch nicht, was das für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder bedeutet. Weil, wie gesagt, während wir hier etwas langsamer machen und denken, okay, es gibt Sicherheitsrisiken, die viel größer sind als die Gewinne, die man dadurch erzielt, bewegen sich andere Länder viel schneller. Ne? Vor allem Länder, die von denen man das nicht erwarten würde, wie eben Entwicklungsländer in Südostasien. Hm.
Ihre Empfehlung wäre aber, dass auch Deutschland und Europa klar den Weg Richtung Elektrogesellschaft weitergehen und sich dann nur entscheiden müssen, wo bekommen wir eben die Technologien her, die wir dafür benötigen. Machen wir das selbst, machen wir das mit anderen oder kaufen wir das aus China?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man soll diesen Weg gehen, weil die Weltwirtschaft wartete nicht auf Länder, die sich einen anderen Weg aussuchen. Und Der Ausweg ist natürlich nicht Autarkie und auch nicht die komplette Offenheit. Der Ausweg ist wahrscheinlich die kontrollierte Offenheit. Das heißt, schnellere Nutzung günstiger Technologien dort, wo Risiken beherrschbar sind. Und da sind eben Solarpanels, das sind Batterien zum großen Teil, das sind Wärmepumpen, also Sachen, die austauschbar und relativ kontrollierbar sind.
Besser als Telekommunikationstechnologie sozusagen. Eben.
Mhm. Genau. Europäische Kapazitäten bei strategischen Knoten, und da sind halt auch Technologien, die sehr nah an die Systemkontrolle sind, Wechselrichter, Netzwerke, Smart Meter und alles, was tatsächlich den Zugang zu den Energielieferungen und Energieservices kontrollieren kann. Europäische Kapazitäten muss man da steigern, auf jeden Fall. Aber dann auch Partnerschaften mit den Entwicklungsländern, was Produktionshubs statt reine Abwehrpolitik angeht. Also um den diversifizierteren Zugang zu den Technologien zu erschaffen.
Kontrollierte Offenheit habe ich so auch noch nicht gehört. Schönes Konzept.
Finde ich auch gut. Jetzt gibt es ja in Deutschland auch gerade bei den Elektroautos, weil wir darüber relativ viel gesprochen haben, immer wieder die Erzählung, wir müssen weiter Verbrenner bauen, effiziente Verbrenner für Länder, eben gerade Entwicklungsländer, die zum Beispiel in Afrika überhaupt nicht die Möglichkeit haben, irgendwie
kein Ladenetz haben
und wo es um sehr, sehr lange Strecken teilweise geht. Wie sehen Sie da diese Entwicklung? Ist das eine Erzählung, die noch funktioniert? Ist das so, da kommt die Autoindustrie sagt, es wird auf Jahrzehnte eben da noch auf Verbrenner ankommen?
Also es ist zumindest, wenn ich kurz ergänzend dazu sagen kann, eine Frage, die mir in den vergangenen 12 Monaten niemand so richtig beantworten konnte bei diversen Veranstaltungen. Wem wollen wir unsere Verbrenner eigentlich in den kommenden 20 Jahren noch verkaufen, wenn außer den USA und dann dem deutschen Markt? Weil alle anderen gehen ja klar auf E-Autos oder E-Mobilität.
Die Frage könnte ich tatsächlich auch nicht beantworten, wer die klare Zielgruppe wäre für die Verbrennerautos, vor allem für die deutschen Verbrennerautos, die ja eher High-End sind, eher mehr kosten. Und das, also in den Entwicklungsländern waren die ja schon immer ein Zeichen des Wohlhabens für die mittlere Schicht und für die obere mittlere Schicht. Wenn man tatsächlich diese Fälle anspricht, afrikanische Länder ohne Zugriff auf Ladenetze oder Zugriff auf Infrastruktur, werden sie sicherlich keine Audis leisten können, sondern greifen auf viel günstigere, eben auch chinesische Modelle, die ja nicht nur EVs machen oder andere Modelle, die jetzt nicht unbedingt deutsche Autoindustrie herkommen. Und ich würde sagen, ja, natürlich in Afrika ist das Infrastrukturproblem absolut rasant, und da geht es nicht nur um Autos, sondern um den fundamentalen Zugriff zu Energie und zu Strom. In vielen Dörfern heizt man und kocht man noch mit Holz, was ja natürlich für die Gesundheit vor allem von Frauen, die dann sich im Haus befinden, extrem schädlich ist. Aber auch dort entwickeln sich Sachen viel schneller, als man denkt. Und die, vor allem die dezentrale Solarenergie und Off-Grids und Mini-Grids sind die Lösungen, die jetzt vermehrt auch in Afrika eingesetzt werden. Es ist nicht genug, um die Infrastruktur, die starke Infrastruktur für EV-Mobilität zu haben. Das muss noch kommen. Aber man sieht auch auf jeden Fall den klaren Trend weg von dieser Abhängigkeit an großen Infrastrukturen, die extrem abhängig von fossilen Importen sind. Und viele afrikanische Länder, sagen wir mal, die nehmen sich Verbrennungsautos als dominantes Modell für die Mobilität. Dann sind sie genauso abhängig von den Importen von Öl und Gas und vermehrt nicht aus der Region, sondern auch aus dem Mittleren Osten von den USA. Und da ist halt für die auch die geopolitische Frage, ob sie diese Abhängigkeit für die Jahrzehnte hinweg knüpfen wollen.
Gerade auch in diesen Ländern, jedenfalls meiner Erfahrung nach von diversen Klimakonferenzen, spielt durchaus auch der Klimawandel eine Rolle. Und die Frage, wie können wir Emissionen senken?
Klimawandel? Was war das nochmal?
Wir sind ja hier im Klimalabor. Und eine interessante Zahl, die du, Christian, glaube ich, rausgesucht hattest, fand ich, dass...
Ich glaube, das war Maria Pastukova.
Oder, ja, okay. Du hast sie mir aber hier schön aufbereitet.
Ich habe es auch nur kopiert.
dass zum ersten Mal seit den 90er Jahren die Emissionen der OECD-Länder, also der entwickelten Länder, stärker gestiegen sind als der Entwicklungsländer. Das ergibt sich aus dieser verlangsamten Energiewende in den OECD-Ländern und der beschleunigten in den Entwicklungsländern? Oder woher kommt das? Oder ist das auch am Ende eine wirtschaftliche Frage? Wir diskutieren ja auch oft darüber, dass wir sagen, ja gut, schön, die Emissionen sind gesunken, aber auch nur, weil wir nicht mehr produziert haben und weil die Wirtschaft gelitten hat.
Also das muss man schon, diese Zahl muss man ein bisschen nuancieren. 2025 sind jetzt tatsächlich gestiegen im absoluten Maße, um 0,5% schneller als in den Entwicklungsländern, ja, das erste Mal seit den 1990er.
Also nur kurz, also die Emissionen in den OECD-Ländern sind um 0,5% gestiegen.
Schneller gestiegen. Als in den Entwicklungsländern. Also normalerweise sind die Emissionen ja schneller in den Entwicklungsländern gewachsen, weil dort eben auch die Energienachfrage schneller wächst.
Größere Bevölkerungswachstum, da ist ja eben, viele Faktoren. Genau.
Viele fossile eigentlich bisher.
Ja.
Man soll ja schon sagen, das wetterbedingt, das Bild wäre milder. Wir hatten auch einen sehr harten Winter und musste halt sehr viel geheizt werden. Da kam viel mehr Gasverbrauch, viel mehr Kohleverbrauch. Wenn das Wetter angepasst umgerechnet wäre, dann wären die Emissionen etwas niedriger gewesen. Wahrscheinlich wäre dieser Trend nicht da gewesen, aber wir müssen abwarten, ob es nächstes Jahr wieder so kommt. Aber wir hatten auch härtere Winter in den letzten Jahren und das war nie so. Also es ist eher so, dass die Emissionen in den Entwicklungsländern jetzt so weit oder der Emissionswachstum so weit zurückgegangen ist, dass er vergleichbar mit dem in Europa ist. Und wenn wir weiter so machen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass Emissionen in der Region schneller fällt und wir bleiben bei unseren. Bei uns ist nicht nur durch das Wetter bedingt, sondern auch dadurch, dass wir zum Beispiel die Datenzentren versorgen wollen. In den USA ist es auf jeden Fall ein großer Faktor, großes Zentrum der Energienachfrage. Und da USA ja über eigene Gas- und Kohlereserven verfügt, wird das vor allem durch Gas versorgt. In Europa ist es vermehrt auch eine Frage, wie versorgen wir unsere Datenzentren? Brauchen wir die überhaupt? Wie viele davon brauchen wir? Eben das Wetter. In Europa ist es generell, ich glaube, seit 2022 kämpfen wir mit der Frage, was machen wir mit unserem Gebäudesektor, weil im Winter ist es immer ein großes Gasproblem, es ist ein geopolitisches Problem, ein wirtschaftliches Problem, wenn man sich die Rechnungen anschaut, die wir in Deutschland bekommen für die Heizrechnungen. Die Veränderungen, die denn notwendig wären, die sind massiv, aber genauso notwendig. Wir müssen mit einem Isolationsprogramm anfangen müssen, die Gebäude besser isolieren, wir müssen besser umbauen. Es geht nicht mal darum, neue Gebäude zu bauen, sondern den Gebäudevorstand, den wir haben, einfach neu umzurüsten. Es ist kein tolles Businessmodell, ne? Aber das muss man machen. Und die Frage ist dann, wer zahlt dafür natürlich?
Wärmewende auch als geopolitische Frage.
Es muss man auf jeden Fall als geopolitische Frage und Sicherheitsfrage bedenken, weil unsere Abhängigkeiten, vor allem hier in Deutschland, von den Importen von Flüssiggas, von Pipeline-Gas und von Öl sind so rasant, dass wenn wir das nicht machen, müssen wir leider noch mehr zahlen. Weil diese eine Krise, die wir heutzutage haben mit Iran, ist nur ein Beispiel. Und ich weiß nicht, ob wir darüber noch heute reden, aber ich würde sagen, diese Krise hat nicht in den nächsten Monaten und Wochenende, selbst wenn die Friedensverhandlungen abgeschlossen werden. Die wird immer wieder kommen.
Also wenn Sie neue Erkenntnisse dazu haben, dann sehr gerne. Ansonsten eine Nachfrage noch oder ein kurzer Hinweis, glaube ich, weil es gibt kaum ein Thema, über das wir mehr gesprochen haben, als über Gebäude in diesem Podcast und über Wärme. Da kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen durchzuscrollen durch den Feed. Aber die Frage noch, bei den Entwicklungsländern, da zählt China auch mit rein, was das Emissionswachstum angeht. Da gab es ja jetzt auch mal wieder die Neuigkeiten oder Schlagzeilen, dass eben dieser Tipping Point erreicht sei, also die Stelle, an der die Emissionen in China fallen und nicht mehr steigen jedenfalls. Das zählt da mit rein in diese Berechnung?
Auf jeden Fall. Chinas Emissionen sind tatsächlich auch leicht gesunken letztes Jahr. Also durch einen absolut massiven Ausbau der Erneuerbaren zum großen Teil geschafft worden ist. China hat fast 500 Gigawatt erneuerbare Kapazitäten ausgebaut. Das ist über 60% des globalen Zubaus, also mehr als der Rest der Welt. Der Energiebedarfswachstum, also die Energienachfrage, verlangsamte sich dabei fast um 50% im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist natürlich zum einen Teil Effizienzgewinne durch den erneuerbaren Zubau. Das ist eine Effizienzlösung, ein Teil der Effizienzlösung durch den EV-Ausbau. Das ist auch ein Teil der Effizienzlösung in dem Energiesystem und dann aber auch durch den sinkenden Kohleverbrauch im Stromsektor zurück. Von daher, China ist einer der größeren Faktoren.
Also wirklich spannende Entwicklungen, die Europa genauestens im Blick behalten sollte. Maria Pastukova, vielen Dank.
Ich danke euch beiden.
Hast du direkt ein spannendes Thema für die nächste Klimakonferenz. Kannst du mal fragen, ob es Zeit wird, einen Topf für Deutschland einzurichten in den Entwicklungsländern.
Damit wir Man muss es umkehren, damit genau. wir die Energiewende schaffen. Genau.
Ich hoffe, sie kommen bald zu uns zurück. Weil ich habe tatsächlich noch 2-3 Dinge gefunden beim Recherchieren, die ich super spannend fand. Nämlich, dass Ungarn zu den überraschenden Solarspitzenreitern gehört beim Ausbau. Und auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also zwei
Da überrascht es mich weniger, aber Ungarn ist wirklich sehr spannend.
Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank,
Maria Pastor.
Sehr gerne.
Bis bald.
Ich danke euch. Tschüss.